Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und ich hoffe natürlich auch, dass Sie dieser Sendung auch 2020 treu bleiben. Es ist der erste Samstag im Monat, heute mit der fünften und letzten Folge unserer Reihe über Janis Joplin, die viel zu früh verstorbene amerikanische Rocksängerin. Geboren wurde sie am 19. Januar 1943 in Port Arthur, Texas. Sie starb am 4. Oktober 1970 in Hollywood mit nur 27 Jahren. 1985 widmete der RIAS Janis Joplin eine siebenteilige Reihe. Ich habe die Reihe auf 5 Folgen verkürzt. In dem von Thomas Dittrich verfassten 5. Teil des Features geht es um das letzte Konzert von Janis Joplin am 4. Juli 1970 in Calgary, Kanada, sowie um die letzten Monate eines Lebens, das sich mit den Worten »Get it while you can«, »Nimm dir alles, solange du es kannst«, einem Songtitel von Joplin gut beschreiben lässt. Noch einmal Bühne frei für Miss Joplin und ihre wunderbare Musik.
Im April 1970, knapp 6 Monate vor ihrem Tod, beginnen Janis Joplin und Manager Albert Grossman eine neue Band zusammenzustellen. Für den Sommer dieses Jahres ist die Produktion einer neuen Langspielplatte geplant, im Herbst soll es wieder auf Tournee gehen. Die Musiker werden aus allen Ecken des amerikanischen Kontinents zusammentelefoniert. Den Schlagzeuger Clark Pearson sammelt Janis in einer Frisco-Bar ein, Organist Ken Pearson hat vorher in einer kanadischen Jazzrock-Formation gespielt, Pianist Rock Ball kommt aus der Band von Ronnie Hawkins, ebenfalls aus Kanada. Und Brad Campbell, Bass, und John Till, Gitarre, sind Übernahmen aus der Cosmic Blues Band. Wie immer unter Zeitdruck beginnt die Band im Mai in Los Angeles mit den Proben. Wieder einmal muss das komplette Joplin-Repertoire auf die andere Besetzung hin arrangiert werden. Albert Grossman, der gelegentlich bei den Proben hineinschaut, ist von der Gruppe begeistert. Bevor Janis und Full Tilt Boogie, so der Name der neuen Band, ins Studio gehen, probieren sie auch live. Albert Grossman hat für die Premiere mit den Programmgestaltern eines kanadischen Festivals abgeschlossen. Anfang Juli reist die Gruppe nach Toronto. Während des Canadian Festival Express in Calgary stehen Janis und Full Tilt Boogie das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Als sie nach dem Big Mama Thornton-Titel Ball and Chain ohne Zugabe die Bühne verlassen, ahnt niemand, dass dies Janis letzter Live-Auftritt gewesen ist. Noch einmal hat sie ihrer rauchig-kehligen Stimme alle Schönheiten entlockt, die in ihr seit den Kneipenkonzerten von Austin gereift sind. Müde wankt sie, das tosende Publikum im Rücken, in die Garderobe. Und wie so oft in den letzten Monaten braucht sie eine halbe Flasche Southern Comfort, um den Erschöpfungszustand aufzufangen. Auch dieses letzte Joplin-Konzert ist in Fragmenten auf Schallplatte erhalten geblieben. Ball and Chain, Janis letzter Live-Song, am 4. Juli 1970 beim Canadian Festival Express in Calgary.
Something grabbed a hold of me, felt to me.
Ball and Chain, Janis Joplins letzter live gesungener Titel, am 4. Juli 1970 auf dem Canadian Festival Express in Calgary in Kanada. 4 Wochen nach diesem Konzert beginnen im Sunset Studio in Hollywood die Aufnahmen für Janis letzte LP. Die Veröffentlichung dieser Schallplatte, sicher ihre beste, wird Janis nicht mehr erleben. Der Hetze und ihres kaputten Images müde, verbietet sie ihrer Umgebung, sie weiterhin Janis zu nennen. Janis, Janis, ich kann diesen Namen nicht mehr hören. Nennt mich Pearl, schreit sie Reportern, Musikern und Freunden hinterher. Pearl, die Perle, wird auch der Titel dieser LP. Jeder einzelne Song darauf ist ein biografisches Vermächtnis. Das trotzige Move Over, das bissig kritische Mercedes-Benz und natürlich ihre auf 5 Worte komprimierte Lebensphilosophie Get it while you can, zu Deutsch nimm alles mit, solange du es kriegen kannst. In Me and Bobby McGee, dem Kris Kristofferson-Song, der zum Welthit werden sollte, wird der biografische Kreis geschlossen. Der Song erzählt von ihrer Heimat im Süden der USA und gipfelt in der Zeile Freedom's just another word for nothing left to lose. Freiheit heißt nur, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Der letzte Titel der LP ist von ihr nicht mehr gesungen worden. Seine Zeile ist es, die ihr ganzes Leben am besten beschreibt. Buried alive in the blues, lebendig im Blues begraben.
When I ask you to, you
Janis Joplin starb in einem Augenblick, als sie erstmals damit begann, ernsthaft Pläne für die Zukunft zu machen. So zumindest suggeriert es das vorliegende Material. Bisher hatte der Star fast ausschließlich in den Tag hineingelebt. Selten wurden Gedanken an Geld, Gesundheit oder Zukunftsplanung verschwendet. Wichtig war immer das Jetzt-Erleben und Erlebnis der Situation. Wichtig war, so auch ihre in der Songzeile »Get it while you can« komprimierte Lebensphilosophie, alles, was das Leben nur herzugeben vermochte, jetzt, gleich und ohne Abstriche zu bekommen. Lieber 10 hypertolle Jahre als mit 70 vergreist im Lehnstuhl vor der Glotze sitzen, hatte Janis auf eine entsprechende Reporterfrage einmal geantwortet. Doch im Spätsommer 1970 schien es für das wilde Westküstenmädchen eine reizvolle Zukunftsperspektive zu geben. Seit einigen Wochen war Janis Joplin mit einem um Jahre jüngeren Mann namens Seth Morgan eine intensive Liebesbeziehung eingegangen, für den sich fast nymphomanisch austobenden Star ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Gemeinsam bezogen die beiden ein eigens gekauftes Haus auf der eher bürgerlichen Seite San Franciscos, gemeinsam gingen sie unter Leute, pflegten eine fast bürgerlich anmutende Beziehung. Jeder, der Janis in diesen so harmonischen Sommertagen 1970 sah, war von ihrer Wandlung skeptisch überrascht. Sollte das einst so wilde und verzweifelte, gerade eben der Heroinsucht entronnene Bühnenmädchen doch noch einen Zipfel jenes Lebensglücks erwischen, der seit den versoffenen Tagen von Austin nur ein verrauschter Traum war? John Carpenter, Musikkritiker der in Los Angeles erscheinenden Free Press, sah Janis Joplin zuletzt am 28. September, 7 Tage vor ihrem Tod. Sie traf ihn, aufgedreht und angetrunken, auf einer jener Night-Auditions, die im Troubadour in Santa Monica für junge Nachwuchsbands veranstaltet wurde. Kaum einer nahm Notiz von ihr, schrieb Carpenter später. Und es schien, als registriere sie diese Form von Isolation und Vereinsamung mit zunehmender Bitternis. Den Rückschluss, dass doch nicht alles so glänzend um sie bestellt sei, scheint der Journalist John Carpenter aus seiner letzten Begegnung mit Janis Joplin zu ziehen. Und tatsächlich. Verdeckte die nach außen zur Schau getragene Fröhlichkeit nicht inzwischen eine furchtbare Erkenntnis? Die Erkenntnis, für die Zuwendung eines anderen längst unerreichbar zu sein? Brachen damit aber nicht auch Janis Träume von Halt und Geborgenheit in sich zusammen? Wenn es so war, und eindeutig geklärt ist es bis heute nicht, wenn es so war, erscheint auch ein bewusst in Kauf genommener Unfalltod als möglich.
Ah! when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit, or the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
So nebulös die näheren Umstände ihres Todes sind, so undurchsichtig ist noch immer auch die eigentliche Todesursache. Wie bei Jimi Hendrix, der wenige Wochen vor Janis in London starb, haben sogleich und seither Fans und Reporter die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt, Legenden gestrickt und damit auch den boshaftesten Spekulationen zu Medienaufmerksamkeit verholfen. All dies mag zur Legendenbildung um das Idol Janis Joplin beitragen, der Wahrheitsfindung kann es letztlich kaum dienlich sein. Bleiben wir bei den Fakten, der Polizeibericht. Samstag, 3. Oktober 1970, Hollywood. Nach über 10 Stunden verlassen Janis Joplin und ihre Band Full Tilt Boogie gegen 23 Uhr das Sunset Studio. Die Gruppe zieht zu Barney's, einem in der Nähe liegenden Restaurant. Die stadtbekannte Kneipe ist ein regelmäßiger Treffpunkt der LA-Musiker in der Nacht. Rund um die Uhr werden hier warme Mahlzeiten serviert. Neben den Musikern sind auch die Studiotechniker und John Cook, Janis Roadmanager seit dem Frühling 1968, mit dabei. Janis hat der Lieblingskneipe bereits zu überregionaler Bekanntheit verholfen. Auf dem mit Comic-Szenen geschmückten Cover der ersten Big Brother Joplin LP Cheap Thrills ist die Vorderansicht des Restaurants als buntes Bild verewigt.
Yeah.
Janis und die Band sind an diesem 3. Oktober guter Stimmung. Die neue LP ist zu gut 80% eingespielt, Songs und Sound klingen vielversprechend. Bis Ken Pearson, Organist bei Full Tilt Boogie, Janis in den frühen Morgenstunden in ihr Hotel fährt, hat sie reichlich Wodka getrunken. Janis wohnt, wie immer, wenn sie in L.A. ist, im Landmark Motel. Der alte Stuckkasten in der Franklin Avenue ist bei Musikern beliebt. Er liegt nicht nur geografisch ideal zwischen den Studios am Sunset Boulevard und den Büros der großen Schallplattenfirmen, man hat sich im Landmark auch auf die besonderen Wünsche und Lebensgewohnheiten der Musikerkundschaft eingestellt. George Sanders ist in dieser Nacht der Portier im Landmark. Er ist vermutlich der Letzte, der Janis Joplin lebend gesehen hat. Wir redeten noch über die lange Session im Studio an diesem Tag. Sie war unheimlich glücklich über diese Platte. Wie gut es damit ging und dass sie nun bald fertig seien, erzählte Sanders später den ersten Reportern. In der Nacht noch hatte Janis bei ihm Geld gewechselt, um sich in der Hotelhalle Zigaretten zu ziehen. Noch einmal O-Ton Sanders. Sie gab mir eine 5-Dollar-Note, die ich ihr in 4 1-Dollar-Noten und 4 25-Cent-Stücke wechselte. Wir haben vielleicht noch 15, 20 Minuten miteinander geredet. Dann hat sie die Zigaretten gezogen und ist wieder in ihr Hotelzimmer gegangen. Das Merkwürdige war nur, erzählt er, sie hat die ganze Zeit das Wechselgeld fest in der Hand behalten. Die Polizei hat später dieser Tatsache sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Das Geld nämlich befand sich noch immer in Janis Hand, als man sie tot auffand. Und die Zigarettenschachtel lag daneben, ungeöffnet.
She doesn't understand.
Sonntag, 4. Oktober 1970, Los Angeles. An diesem Tag ist ein weiterer Studiotermin für den frühen Abend vereinbart. Als Janis zur abgesprochenen Zeit nicht erscheint, macht sich kaum einer Gedanken. »Ich war überhaupt nicht beunruhigt«, sagt Paul Rothschild, Produzent der Platte. Sie verspätete sich häufig bei festen Terminen. Es war bei ihr einfach üblich, unterwegs irgendwo zu halten und stundenlang Klamotten und Schuhe anzuprobieren. Nach einer Stunde Wartezeit fährt ihr Roadmanager John Cook zum Hotel, um sie abzuholen. Er weiß, dass sie an diesem Nachmittag zum Flughafen rausfahren wollte, um ihren neuen Freund Seth Morgan abzuholen. Vor dem Hotel aber sieht er ihren bunt bemalten Porsche stehen und auch die Vorhänge ihres Zimmers im ersten Stock sind zugezogen. John Cook geht hinauf, ruft, klopft an die Tür. Keine Reaktion. Cook holt den Hotelmanager John Heggie herbei und lässt sich die Zimmertür gewaltsam öffnen. Durch die zugezogenen Vorhänge fällt trübes Licht herein. Nur mit Mühe erkennen Cook und Heggie im Zwielicht die Konturen von Janis Joplin. Sie liegt, eingeklemmt zwischen Nachttisch und Bett, auf dem Fußboden. Bekleidet ist sie nur mit einem kurzen Nachthemd und Hausschuhen. Das Gesicht ist blutig, die Nase gebrochen. Janis Joplin ist offensichtlich tot. Kaum hat man die Leiche von Janis Joplin entdeckt, wird ein Arzt gerufen. Roadmanager John Cook informiert auch Janis Anwalt Bob Gordon, der ebenfalls sofort zum Hotel fährt. Dort suchen beide das Zimmer systematisch nach Drogen ab, werden aber nicht fündig. Die Polizei trifft erst gegen 21 Uhr im Landmark Motel ein. Warum sie so lange gebraucht hat oder ob sie so spät gerufen wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt, ein Umstand aber, der später Anlass zu Spekulationen geben sollte. Die Beamten nehmen eine erste Untersuchung der Leiche vor und entdecken die 14 Nadeleinstiche in Janis linkem Arm. Und sie geben diese Nachricht auch sofort an die Presse weiter. Fortan klingelt in Janis Hotelzimmer das Telefon. Die ersten öffentlich gehandelten Nachrichten sind in den 23 Uhr News-Shows der örtlichen TV-Stationen zu sehen. Noch gibt es außer der nackten Todesmeldung von Reportern und Kommentatoren wenig mitzuteilen. Dafür aber werden Vermutungen angestellt. War doch erst vor wenigen Tagen auch Jimi Hendrix unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden worden. Die veröffentlichte Meinung ging in den ersten Stunden nach Janis Joplins Tod von Mord, zumindest aber von Selbstmord aus. Die Spekulationen blühten. Der Killer sei entweder ein verrückter Fan, ein Dealer oder gar ein CIA-Agent. Oder war es doch Selbstmord? Immerhin schienen doch alle, die 1967 beim Festival in Monterey dabei gewesen waren, vom Tod bedroht oder schon eingeholt zu sein. Otis Redding, Brian Jones, Al Wilson, Jimi Hendrix und jetzt Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. To mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. La da da.
Montag, 5. Oktober 1970, Los Angeles. Janis Joplins Tod ist die Schlagzeile des Tages. Vor allem für einen Mann, Thomas Noguchi, sind dabei die konfusen Spekulationen über Janis Todesursache in dieser Nacht wenig hilfreich. Thomas Noguchi ist der amtlich bestellte Leichenbeschauer von Los Angeles. Am Montag früh hat er der Öffentlichkeit einen ersten offiziellen Bericht vorzulegen. Zeit und Material dafür sind knapp bemessen. Auch die Polizei hat außer der noch ungeöffneten Zigarettenschachtel nichts in Janis Joplins Zimmer gefunden. Kein Heroin, kein Gras, keine Pillen, nichts. So gibt Noguchi in seinem ersten Bericht als Todesursache lediglich, Zitat, eine Überdosis Drogen an, ohne diese Drogen näher bezeichnen zu können. Und weiter, ebenfalls Zitat, voraussichtlich Schlaftabletten und infolge deren Einnahme Sturz vom Bett. Dienstag, 6. Oktober 1970, Los Angeles. Erst an diesem Nachmittag bestätigt der Leichenbeschauer Thomas Noguchi nach Abschluss der Autopsie die Überdosis Heroin als offizielle Todesursache. Die Verletzungen in Janis Gesicht, Nasenbeinbruch und Platzwunden werden mit dem Sturz vom Bett während des Komas erklärt. Die Möglichkeit äußerer Gewaltanwendung, so der mit der Ermittlung beauftragte Polizeidetektiv, kann absolut ausgeschlossen werden. Noch immer aber bestand damit die Selbstmordspekulation. Bis zum 28. Oktober, also noch gut 3 weitere Wochen, benötigten die Behörden von Los Angeles, um auch diese Möglichkeit auszuschließen. Fortan wurde Janis Joplins Tod offiziell als Unfall bezeichnet. Das Mysterium der Todesnacht sollte dennoch juristisches Thema bleiben. Noch 4 Jahre später prozessierte Janis Manager Albert Grossman um die Lebensversicherungspolice. $200.000 standen zur Auszahlung bei Unfall, Mord oder natürlichem Tod. Vor einem New Yorker Gericht aber plädierte die Versicherungsgesellschaft auf Selbstmord. Die mehrmonatige gerichtliche Auseinandersetzung endete mit einem Vergleich. Albert Grossman brachte eher $112.000 ein, dem Fachblatt Rolling Stone die Schlagzeile »Janis Joplin, Unfall oder Selbstmord«. Ihr Leichenbegräbnis sollte eine tolle Party werden, so hatte es sich Janis immer gewünscht. 3 Tage nach ihrem Tod setzten ihre Freunde die gesamte hinterlassene Barschaft, insgesamt $2.500, in Alkohol um. Die Totenparty, am Strand von San Anselmo, Kalifornien veranstaltet, wurde zum Massenbesäufnis. Ihre Asche hat man, ihrem Wunsch gemäß, über den Pazifischen Ozean verstreut.
In me, baby, give me time, give me time, give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. Give me time, give me time, please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just need time to grow. It's going stronger day by day. At the price we both gotta pay. Trust in me, baby. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear.
Knapp 2 Monate vor Janis Joplins Tod, am Freitag, dem 7. August 1970, hatte auf dem Mount Lawn Friedhof in Sharon Hill in Philadelphia eine andere Feierstunde stattgefunden. In Anwesenheit einer kleinen Trauergemeinde zog Reverend Wycliffe Yanktarry, in dunklem Anzug und mit Sonnenbrille bekleidet, feierlich einen Regenmantel von einem Grabstein. Der Stein hatte $500 gekostet und war von zwei Frauen gestiftet worden. Die eine war Miss Juanita Green, eine staatlich geprüfte Krankenschwester. Als junges Mädchen hatte sie bei der Toten den Haushalt geführt. Die andere Stifterin war Janis Joplin. Auf dem Grabstein stand zu lesen: Die größte Blues-Sängerin der Welt wird nie zu singen aufhören. Bessie Smith, 1890 bis 1937. An ihren eigenen Grabstein hatte Janis nie gedacht.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Ich hoffe, unsere biografische Werkschau über Janis Joplin hat Ihnen Spaß gemacht. Der RIAS sendete die von Thomas Dittrich verfassten Features 1985. Am kommenden Samstag widmen wir uns noch immer den 30. Jahrestag des Mauerfalls im Gedächtnis, abermals einer DDR-Geschichte. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut. Musik